Ja, wie hätten Sie gehandelt? Oder wie hätte ich gehandelt? Auch wenn es niemand ist, der im Auto sitzt, niedergeschlagen wurde, die Anfragen sind ja manchmal ganz verschieden. Hast du mal ein bisschen Kleingeld? Ein paar Cent? Oder können Sie mir was zu essen kaufen? Oder vielleicht auch mal was Größeres, dass wir gefragt werden, beim Umzug zu helfen. Mal die Kinder nehmen, für den Nachmittag, für eine ganze Woche. Oder kannst du mir Geld leihen? Ich brauche es gerade ganz dringend. Kann ich mal das Auto haben? Und besonders schwierig wird es dann für uns, wenn wir zu der Person, die uns fragt, keine direkte Beziehung haben. Ausreden gibt es ja genug. Da kann ja jeder kommen. Und wir überlegen uns, wohin führt das, wenn ich jetzt dieser Person helfe? Manchmal denken wir uns ja auch, der spielt uns bestimmt was vor. Und wir überlegen, ob die Geschichte, die uns da erzählt wird, denn überhaupt stimmt. Oder wir sagen gleich, ich bin noch nicht die Heilsarmee. Dafür gibt es ja Anlaufstellen, wie die Heilsarmee, da gibt es Fachpersonen. Da kann ich doch gar nicht helfen, was soll ich da helfen? Und schon ist klar, dass ich nicht verantwortlich bin für meinen Nächsten, der Not hat. Oder doch? Ich möchte Ihnen ja gar nicht unterstellen, dass Sie Ausreden gebrauchen würden in solchen Situationen. Es sind ja wirklich handfeste Gründe, die uns manchmal dagegen stehen zu helfen. Wir haben gerade den modernen Samariter gehört, gesehen. Oder den barmherzigen Chemnitzer, wenn man so will. Der hatte bestimmt auch Gründe, nicht zu helfen. Er war schließlich auf Reisen, das hatte irgendein Ziel, vielleicht einen Auftrag, vielleicht ein Grund seiner Reise, ein Vorhaben, das auf ihn wartet. Er war Samariter, das heißt, ihm war ein Stück weit geboten, sich abzugrenzen von den Juden. Wir kennen es, die Nationalität von dem, der zusammengeschlagen wurde, nicht in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, aber es ist anzunehmen, dass er Jude war. Die Gegend war offensichtlich gefährlich, da sollte man sich nicht länger als irgendwie notwendig aufhalten. Und vielleicht war das Pferd ja von der Reise auch schon furchtbar geschwächt. Und. Gründe gibt's genug. Stellen wir uns vor, da fragt uns jemand am Hauptbahnhof wirklich um ein paar Cent. Schon ein bisschen dunkel draußen, weit und breit niemand zu sehen, vielleicht in der Ferne ein paar Menschen. Da denkt man doch auch zuerst, der will mich bestimmt ausrauben, wenn ich jetzt meine Geldtasche raushole. Und es ist gut, dass wir da Vorsicht walten lassen, das ist gut und richtig. Im Alltag ist es meistens eher der Zeitdruck, sowieso schon zu spät aus der Tür raus und dann noch das. Oder die Finanzen sind sowieso schon eng genug, wenn ich jedem etwas geben würde, wo kommen wir denn dahin? Oder die Situation ist an sich überschaubar oder vielleicht sogar gefährlich. Was genau passiert hier? Ist das auch alles echt, was da passiert? Das würde ich mich zumindest fragen, wenn ich an so einem offenen Auto vorbeilaufen würde. Und als Ergebnis sagen wir Nein. Nein, ich kann nicht helfen. Nein, jetzt nicht. Und nein, bitte, frag doch jemanden anderen. Und wir weisen es von uns, wenn jemand einen Dienst der Barmherzigkeit von uns bittet. Wie kommen wir da raus? Wie lässt sich Jesus' Gebot tatsächlich leben? Wir haben die Geschichte nicht gelesen im Lukas Evangelium Kapitel 10 steht die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und dieses endet in Vers 37 mit einem Gebot. Da sagt Jesus, geh und handle genauso. Wie können wir diese Bedingungen tatsächlich erfüllen? Die Geschichte beginnt damit, dass jemand danach fragt, wie er ewiges Leben finden kann. Wie kann ich gerettet werden? Und Jesus' Antwort ist, Gott und den Nächsten zu lieben. Und dann erzählt er die Geschichte und erklärt damit, was er meint. Im vergangenen Jahr, im November, hatte die Heilsarmee eine Plakataktion laufen. Vielleicht sind Sie auch mal an den Plakaten vorbeigefahren. Wir sind doch nicht die Heilsarmee. Oder eben, wir sind die Heilsarmee. Das kann natürlich in dem Fall nur ich sagen. Aber die Heilsarmee kann nicht überall sein. Dieses Bild, das Sie sehen, von dem Heilsarmee-Offizier und dem wohnungslosen Personen, wurde in Hamburg auf der Reeperbahn aufgenommen. mein damaliger Chef, Olli, das ist der Kapitän auf dem Bild, ein Schweizer. Bis vor 2 Jahren war er noch verantwortlich für die Gemeindearbeit und die Sozialarbeit der HSMI auf der Reeperbahn. Ich selber habe dort die HSMI kennengelernt, im ganz praktischen Dienst an den einsamen, sozial Schwachen, an den wirklich Obdachlosen und in der Verkündigung von Jesus rettender Botschaft. Mal im Gespräch, mal auf der Bühne oder auch auf der Straße. Das hat mich damals überzeugt, so wirklich praktisch den Glauben zu leben, praktisch zu helfen und konkret zum Glauben einzuladen. Das kannte ich nicht. Ich kam aus einer kleinen Stadt in Österreich, ungefähr 5000 Einwohner. Ich habe mal nachgeguckt, das könnte man auch fast von Wittgensdorf sagen. Da war das alles ganz anders mit der Not. Offensichtlich braucht es mehr als die Heilsarmee. Hier in Wittgensdorf gibt es keine Heilsarmee. Wüsste ich zumindest nicht. Da muss man schon nach Chemnitz reinfahren. Und so ist die HSMI meistens nur in den größeren Städten zu finden. So hat das damals auch angefangen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Da hat die HSMI in London im East End gestartet und ist seitdem meistens eher in den städtischen Brennpunkten. Bleiben wir mal kurz bei dem Stichwort Barmherzigkeit. Hier wird uns die Frage nach unserer Barmherzigkeit gestellt. Das Problem in der Geschichte vom barmherzigen Samariter ist ja, mehrere Personen sehen die Not und gehen trotzdem weiter. So haben wir es jetzt auch in dem Videoclip gesehen. Vor 2 Tagen schreibt eine junge Mutter aus dem Stadtteil von ihrem 7-jährigen Sohn auf Facebook, er hat sich verlaufen, läuft zu McDonald's, bittet um Hilfe, Tränen überströmt. Und was passiert? Anscheinend hat ihm keiner weitergeholfen, wieder nach Hause zu finden. Den Unterschied, den der Samariter macht, er sieht die Not und er hat Mitleid. Wir lesen das in Kapitel 10, Vers 33. Ein Mann aus Samarien war auf der Reise und als er ihn sah, hatte er Mitleid. Also er lässt sein Herz bewegen. Vor einigen Wochen war ich auch auf dem Weg nach Hause vom Gottesdienst und da sehe ich so einen tränenüberströmten Jungen. Und als ich ihn frage, was denn los ist, sagt er, ich habe mein Handy verloren. Und hat jetzt super Angst, was die Mama dazu sagt und wie ärgerlich sie sein wird. Ich hatte es zum Glück nicht mehr weit. Ich bin dann hoch in die Wohnung, Tasche abgestellt. Er hat auf mich gewartet und dann haben wir nochmal gemeinsam gesucht. Und wir haben das Handy zum Glück auch gefunden. Es lag in der Wiese, keiner hat es mitgenommen. Aber wie viele sind vielleicht schon an diesem kleinen Jungen vorbeigegangen? Barmherzigkeit. Wenn man ein bisschen in der Bibel blättert, was uns die Bibel zur Barmherzigkeit sagt, dann finden wir, dass es zuallererst eine Eigenschaft Gottes ist. Es ist sogar so, dass sich Gott selber als barmherziger Gott vorstellt. Ich lese einen Vers aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6. Da spricht Gott zu Mose von sich selber: Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Gnade und Treue. Barmherzig zu sein, trägt eine ganz besondere Verheißung. Wir lesen das in den Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5, Vers 7. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Barmherzigkeit ist Gott sogar viel lieber als jedes Opfer. Matthäus 9, Vers 13. Lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Barmherzigkeit ist Gott lieber als jedes, auch noch so kostspielige Opfer. Und wir finden tatsächlich in der Bibel die ausdrückliche Aufforderung, barmherzig zu sein. Und zwar in Lukas 6, Vers 36. Ganz kurz, knapp und damit eindeutig. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. In dem Kontext lesen wir davon, dass wir unsere Feinde lieben sollen, ihnen Gutes tun sollen und leihen sollen, da wo wir nichts zurück zu erwarten haben. Meine Mutter hat das oft gesagt, seid barmherzig. Und meistens hat sie das gesagt, wenn wir mal wieder so richtig dabei waren, über jemanden herzuziehen oder zu verurteilen. Seid barmherzig. Damals konnte ich nicht so viel damit anfangen. Inzwischen ist mir das wichtiger geworden, barmherzig zu sein, auch in meinem Denken, in meinem Reden über andere. Ich habe mein Thema unterschrieben, wie Nächstenliebe praktisch wird. Das ist der Grundtenor der Bibel, dass unserem Glauben Taten folgen müssen. Der barmherzige Samariter ist der dritte in der Reihe. Zuerst kommt ein Levit vorbei, ein Priester vorbei. Diesen zwei Menschen konnte man ihren Glauben nicht absprechen. Das waren Profichristen sozusagen. Aber der, den Jesus als der Nächste von dem Verletzten bezeichnet, ist der, der barmherzig gehandelt hat. Der es praktisch werden ließ. Ich möchte mit Ihnen zwei Bibeltexte lesen. Einmal in Galater Kapitel 5. Galater 5, Vers 5 und Vers 6. Da schreibt Paulus: Wir erwarten die erhoffte Gerechtigkeit Kraft des Geistes und aufgrund des Glaubens. Denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist. Wenn man eine andere Bibelübersetzung heißt, dann heißt es Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Oder Glaube, der sich in Liebe zeigt, der sich in Taten der Liebe zeigt. So soll unser Glaube sein. Und wie man in dem Vers auch erkennt, der Kontext geht darauf hinaus, wir sollen unser Glauben auf nichts anderes bauen, sondern nur darauf, dass er an Liebe erkennbar ist. In Hamburg auf der Reeperbahn habe ich mein FSJ gemacht und das Jahr danach habe ich in Kanada verbracht auf einer High-Summit-Trainingsschule. Dort gab es ein Motto, in Englisch, measure success in love. Oder auf Deutsch, miss den Erfolg in Liebe. Dahinter steckt die Frage, woran erkennen wir, dass wir als Christen erfolgreich sind in unserem Umfeld? Oder mit unserer Arbeit, in unserem Dienst. Der Maßstab, an dem wir das ablesen können, ist Liebe. Wird Liebe sichtbar, dadurch, dass wir da sind? Wissen sich Menschen geliebt durch unser Tun? Fühlen sie sich geliebt? Herrscht Liebe dort, wo wir sind und auch über unsere Gemeinschaft hinaus? Schauen wir in den Jakobusbrief. Wir hatten es gerade gehört, der Schriftlesung Jakobus Kapitel 2. Mal gucken, ob ich den Jakobus wieder in meiner Bibel finde. So, Kapitel 2, Vers 14, das haben wir gehört, bis zum Ende des Kapitels. Der Kernvers, die Kernaussage dieses Abschnittes finden wir in Vers 20. Ich lese nochmal. Willst du also einsehen, du unvernünftiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ganz schön drastisch. Ich habe überlegt, ob ich das wirklich vorlesen darf. Eine heftige Formulierung, eine heftige Anrede, ja, und eine heftige Aussage. Glaube ohne Werke ist nutzlos. Und dann spricht der Schreiber vom Hebräerbrief von Abraham, diesem Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Und er sagt von ihm in Vers 22, du siehst, dass bei ihm, Abraham, der Glaube und die Werke zusammenwirken und dass erst durch die Werke der Glaube vollendet wurde. Also erst durch sein Handeln zeigt sich sein Glauben durch diese gläubigen Werke. Sein Glaube wurde vollendet oder wir könnten auch sagen, wurde vollkommen. Oder noch drastischer, der letzte Vers, Vers 26, wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne die Werke. Glaube ohne Werke ist nicht nur nutzlos, sondern tot. Er ist genauso tot wie ein Körper ohne Geist, nur eine leere Hülle. Aber zum Glück gibt uns Jakobus auch ein paar praktische Ansätze mit in diesem Kapitel. Er beginnt gleich damit, wie es denn in der Praxis zum Beispiel im Gottesdienst aussehen kann, Vers 1. Meine Brüder, haltet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen der Person. Das heißt, wir sollen keinen Unterschied machen, wer vor uns steht, mit wem wir es zu tun haben, mit wem wir reden. Nicht nach dem Äußeren urteilen, nicht nach unseren Vorerfahrungen. Wir haben vorher schon das Motto der Heißmühle gehört, vielen Dank. Ihr Auftrag ist es, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen und menschlicher Not ohne Ansehen der Person zu begegnen. Egal wer es ist, egal welche Rasse, egal welche Religion, egal wer. Dass wir helfen, wie wir unserer besten Freundin helfen würden oder dem besten Kumpel. In unserer Gemeinde gehört ein älterer, etwas einfacherer Mann. Er ist ja umgezogen und jetzt muss nach dem Umzug die alte Wohnung fertig gemacht werden. Er kriegt das alleine nicht hin und braucht Hilfe beim Streichen. Und es haben sich wirklich zum Glück schon Leute gefunden, die haben beim Umzug geholfen. Die haben schon diverse Reparaturen gemacht und abgearbeitet. Und so, glaube ich, kriegen wir auch das Streichen noch hin. Praktisch in der Gemeinde. Und dann Vers 13 sagt Jakobus noch, das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Gericht, das ist erbarmungslos. Da geht es nur um Fakten. Auf die Fakten wird geschaut und was ist das Ergebnis? Wie viel höher ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit lässt die Fakten außer Acht. Wer das ist und worum es geht. Sie fragt nicht, lohnt sich das denn? Kriege ich denn was zurück? Oder darf ich das denn? Und das ist der Punkt, warum Barmherzigkeit triumphiert, siegt, gewinnt. Schau mal kurz auf die Heilsarmee. Die Heilsarmee hat sich auf die Fahne geschrieben, Kirche für die Armen zu sein. Und es ist tatsächlich so, dass sich in einem normalen Heilsarmee-Gottesdienst manchmal etwas skurrile Gestalten finden, unangepasste, manchmal ein bisschen heruntergekommen oder sogar betrunken. Und so haben wir das auch in Chemnitz im Gottesdienst. Mal mehr, mal weniger. Das Motto seit der Entstehung der Heilsarmee hat William Booth, der Gründer, geprägt. Er sagte, rettet Seelen und geht den Schlimmsten nach. Also geh zu denen sonst keiner hin will. Helf dort, wo keiner hilft. Ich zum Beispiel bin Offizierin der Heilsarmee, hauptamtliche, ordinierte Pastorin der Heilsarmee. Ich habe, bevor ich in den Dienst eingetreten bin, ein Gelübde unterschrieben. Meine ureigenste Aufgabe ist es demnach, den Armen zu dienen. Und da steht sogar noch vor der Fürsorge für eine Gemeinde. Ich habe unterschrieben, ich will mich um die Armen kümmern, die Hungrigen nähren, die Nackten kleiden, die Ungeliebten lieben und denen ein Freund sein, die keine Freunde haben. Ich habe da jedes Mal Respekt vor, wenn ich das lese, weil es so ein hoher Anspruch ist. Und Sie merken, es geht darüber hinaus, praktisch Hilfe zu leisten. Es ist eine Herausforderung, und das wirklich zu leben und umzusetzen, das ist Gnade. Unser Ziel ist es, unseren Glauben durch Liebe wirksam werden zu lassen. Aber das kann ganz unterschiedlich aussehen. In Hamburg war es ein Teller Suppe für einen Obdachlosen. In Essen zum Beispiel habe ich studiert, meine Heilsarmee-Ausbildung gemacht. Da gab es eine Bibelstunde für Besucher von der Sozialstunde, wo es sonst Brötchen gab. In Mannheim, meiner ersten Heilsarmee-Gemeinde, haben meine Nachbarn eine große Rolle gespielt. Sie kamen meistens aus Russland, haben meist Russisch gesprochen, waren ältere Personen, durchaus schon mal im Krankenhaus. Einer ist auch gestorben. Die habe ich besucht, war dann beim Begräbnis dabei. Meine letzte Gemeinde war in Köln. Sie stand auf dem Grundstück von einem Männerwohnheim und war eine Gemeinde, die offen sein wollte für alle. Und gerade für diese kaputten Leben, für diese kaputten Menschen, die auf dem Grundstück wohnen und ein Stück zu Hause finden, damit sie dort Jesus kennenlernen. Und in Chemnitz ist es ein offenes Haus für Kinder und Jugendliche. Es gibt zwei Standorte. Die Hintergrundpräsentation zeigt den Standort im Heckertgebiet, in Markersdorf oder auch in der Horst-Mentzsch-Straße. Am Kasberg haben wir ein Familiencafé, buntes Leben mit den ganz Kleinen, ein bisschen Größeren. Wir arbeiten noch mit den Eltern, mit Seminaren. Wir haben einen Jugendclub für die Jugendlichen, wo es immer viel Spaß, Action und Sport gibt. Und wir sind unterwegs mit einem mobilen Kinderprogramm McTurtle, das in verschiedene Städte fährt und somit zu den Menschen geht. Und an dem Standort in Markersdorf haben wir ein offenes Café und geben Lebensmittel weiter in der Nachbarschaft. Wie würde das in Wittgensdorf aussehen? Ich persönlich unterscheide zwischen Sternstunden und dem Alltag. Es gibt solche Sternstunden. Wenn man mal wirklich ganz praktisch helfen kann und offensichtlich das Leben von einem Mitmenschen verändern kann. Zum Beispiel dieser Junge, der sein Handy verloren hat. Oder andere Gegebenheit, in Köln damals noch auf dem Weg nach Hause, sehen wir aus dem Auto eine Person auf dem Boden kauern, war auch schon dunkel. Wir sind nochmal angehalten und konnten dem Mann dann eine Decke bringen, konnten ihm nochmal eine Tasse Kaffee holen, Schlafsack holen. Das sind die Sternstunden. Die gibt es nicht jeden Tag, wo wirklich wir Freude bringen können, wo wir wirklich einen Unterschied machen können. Und dann gibt es den Alltag. Im Alltag kommt es darauf an, dass wir offene Augen für die Not unseres Nächsten haben. Vielleicht, dass wir uns stoppen lassen von Gott, stören, aufhalten lassen. Auf dem Weg nach Hause. Oder wenn abends das Telefon klingelt. Oder wenn wir beten und einen Gedanken von Gott bekommen, der uns ganz handfest zu etwas auffordert. Sind wir dazu bereit, uns von Gott stoppen zu lassen, stören zu lassen? Vergangene Woche war ich in der Heißemittzentrale in Köln gewesen. Ich hatte einen Termin geplant, war danach noch zum Mittagessen verabredet und sitze an der Bushaltestelle, warte auf den Bus. In meiner damaligen Gemeinde vor Chemnitzer Zeiten gab es einen jungen Mann aus muslimischem Hintergrund, der hatte Jesus kennengelernt, war auch Bewohner von diesem Männerwohnheim gewesen. Und seit dem Jahresanfang hatte jeder den Kontakt zu ihm verloren. Wir wussten nicht, wie geht's ihm denn? Ist er vielleicht unter die Räder gekommen? Und da sitze ich an der Bushaltestelle und da läuft er. Auf der anderen Straßenseite. Halbes Jahr nichts gehört. Ich bin ihm dann nachgelaufen und konnte hören, wie es ihm denn geht, was denn los ist. Und da musste ich überlegen, was mache ich denn jetzt? Was mache ich mit dem schönen Mittagessen, mit dem alten Bekannten, den ich sonst nicht so oft sehe? Und ich bin echt dankbar, ich habe das dann abgesagt und wir konnten noch mal 2 Stunden reden. Der junge Mann und ich, und ich habe gemerkt und habe gesehen, hat er auch gesagt, dass ihn das total ermutigt und gestärkt hat. Im Alltag beginnt es ganz oft mit einer Frage, ist alles in Ordnung? Oder brauchen Sie Hilfe? Manchmal beginnt unser Engagement auch mit einem Versprechen, das wir wirklich ernst meinen. Klar helfe ich dir. Oder ich bin für dich da. Ich persönlich bin sehr gerne bei der Heilsarmee. Ich bin immer noch von ihrem Auftrag begeistert und überzeugt. 12 Jahre ist mein FSJ schon her, aber das bleibt. Ich bin stolz, sagen zu können, wir sind die Heilsarmee. Wir sind es wirklich. Es gibt die Heilsarmee in Uniform, so wie ich das bin. Die, die ein Gelübde unterschrieben haben, wirklich den Armen zu helfen. Aber ich würde auch sagen, es gibt auch die, die im Alltag ihren Glauben in Liebe zeigen. Ein Glaube, der die Ärmel hochkrempelt. Das sind die, die die Heilsarmee im Herzen tragen.
Es ging um unsere Taten heute. Und was unseren Taten vorangeht, sind unsere Worte, die wir sagen und auch die Gedanken, die wir haben, die wir denken. Und das nächste Lied bringt das alles zu Gott hin, dass er es verändert. Es sind ja Herausforderungen, herausfordernde Worte gewesen und ich denke, wir können dann auch gemeinsam, wenn wir es einmal durchgehört haben, das folgende Lied hören und singen.